Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle Nachrichten. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Die letzten Tage wurden bei mir in Online-Meetings immer wieder die Frage gestellt, was denn das Schönste am Herbst ist. Und so gerne ich es mag, wenn sie die Blätter verfärben und alles schön bunt wird an nebligen Herbsttagen, muss ich sagen, es wird halt auch frostig. Und das passt aber ganz gut zum heutigen Thema, denn frostig ist die Stimmung in den letzten Tagen auch bei einem der reichsten Menschen in Österreich, nämlich bei René Benko. Der österreichische Milliardär René Benko ist mit seiner Signa Holding, einem Immobilien- und Handelsunternehmen, aktuell jeden Tag in den Schlagzeilen. Denn der Signa, deren Vermögen sie im Bereich von 27 Milliarden Euro, das heißt 9 Nullen hinter den 27, bewegt, droht die Insolvenz. Und der einflussreichste Milliardär, René Benko, bekanntlicher guter Freund von Ex-Kanzler Sebastian Kurz mit großem politischen Einfluss, musste am Mittwoch auf Druck von anderen Beteiligten an der Signa von der Spitze des Beirats und Gesellschafterkomitees zurücktreten. Klingt alles abgehoben und weit weg, hat aber auch große politische Folgen. Und deshalb versuchen wir, heute die komplizierten Hintergründe zu beleuchten. Kommt es zum Konkurs und was wird der für uns bedeuten? Was ist das System, das hinter Benkos Geschäftsmodell steckt? Und wie kann man mit Grund und Boden überhaupt Geld machen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Tobias Kohlberger. Tobias ist im Bundesvorstand der Jungen Linken. Er studiert Betriebswirtschaftslehre an der FH in Wien und arbeitet für den Verein Auslandsdienst. Schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist, Tobias.
Danke für die Einladung.
Seit Tagen macht René Benko, der Immobilieninvestor, Schlagzeilen wegen seiner Signa Holding, weil die in Schwierigkeiten steckt. Ob eine Insolvenz noch abzuwenden ist und zu welchem Preis, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Aber schon jetzt sprechen ExpertInnen davon, dass es zur Rettung des Unternehmens bis zum Jahresende ca. 400 Millionen Euro braucht. Da stellt sich die Frage, wie viel Geld ist das eigentlich und kann Benko das nicht einfach selbst zahlen? Laut dem Forbes-Magazin ist Benko doch rund 6 Milliarden Euro schwer, oder?
Genau. Um das zu verdeutlichen vielleicht, 400 Millionen Euro sind es, die Signa nach groben Schätzungen jetzt unmittelbar zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs braucht. Man kann sich das vielleicht besser vorstellen, wenn man das mit dem durchschnittlichen Nettolöhnen in Österreich vergleicht. Insofern müsste man in Österreich nämlich über 19.000 Jahre arbeiten, um 400 Millionen Euro verdienen zu können. Das ist also für uns wirklich unerreichbar. Die 400 Millionen übersteigen aber auch die enormen staatlichen Hilfen, die Benko während Corona bekommen hat, um das 40-fache. Und ist damit also ein Ausmaß, das nicht so leicht aufzutreiben ist. Dabei ist allerdings nicht gesagt, dass die Signa damit gerettet werden könnte. Das Geschäftsmodell der Signa ist ja gerade dadurch enorm in Frage gestellt, dass sie diese Investitionen benötigen. Insofern ist die Attraktivität auch für Investoren und Investorinnen, gerade in der Signa einzusteigen, nicht besonders hoch und auch Benko selbst wird wohl nicht viel Interesse daran haben, Eigenkapital nachzuschießen. Obwohl natürlich alle Rettungsmaßnahmen auch ohne ihn im Beiratsvorsitz zu seinen Gunsten als Miteigentümer der Signa sind. Andererseits ist von außen schwer zu beurteilen, ob Benko selbst finanziell in der Lage wäre, die 4 Millionen Euro aufzutreiben. Sein Vermögen nämlich wird zwar auf 6 Milliarden Euro geschätzt, das sind aber natürlich zu großen Teilen seine Anteile an einem Unternehmen der Signa selbst und besteht dort wiederum zum großen Teil aus Immobilien der Signa. Für viele davon, etwa das Hotel Park Hyatt in Wien oder das KDW in Berlin, hat Benko schon in den vergangenen Monaten angefangen, beinahe verzweifelt nach Käufern zu suchen, was aber offensichtlich nicht gerade von Erfolg gekrönt war.
Mhm. Wenn er jetzt selbst das Geld zur Rettung vielleicht nicht hat und vom Staat das auch nicht bekommt, kann er dann nicht einfach einen Kredit aufnehmen?
Ja, das wäre möglich. Er könnte aus seinen zahlreichen Immobilien Kredite aufnehmen und dadurch ein weiteres Geld kommen, aber da gibt es zwei Haken. Prinzipiell ist nämlich für Banken ein normaler Vorgang, für die Vergabe von Krediten Sicherheiten zu hinterlegen, für den Fall, dass Geschäftsvorhaben nicht den erwarteten Erfolg zeitigt. Immobilien sind dafür angesichts ihres Werts und dessen Beständigkeit quasi das ideale Mittel. Und jetzt kommt das Aber. Einerseits hat Benko genau das schon gemacht, eine Spitze getrieben und bis einen Anschlag ausgereizt, mit der Vergangenheit weitere Immobiliendienste zu finanzieren und so durch den Zugang zu immer mehr Geld stark wachsen zu können. Andererseits wird ihm genau dieses System in einem Hochzinsumfeld jetzt zum Verhängnis, weil neue Kredite immer teurer werden und die erwarteten Einnahmen aus den Immobilien sinken. Das heißt, viele seiner Immobilien, die schon als Sicherheit für Kredite dienen, haben einen Wert verloren. Für Benko wurde also ATS, weitere Kredite zu finden, in den letzten Monaten immer schwieriger. Wenn dann nur einzelne Investoren beginnen, sie erstmal Staub zu machen, steht das ganze System an der Kippe.
Das heißt, da steht er für Benko selbst als einer der reichsten Milliardäre in Österreich viel auf dem Spiel. Was passiert denn sonst mit Benkos Vermögen, wenn die Signa nicht gerettet wird?
Erstmal wird natürlich das Vermögen von Benko aktuell deutlich weniger wert, weil viele seiner Immobilien abgewertet werden müssen. Das heißt, Benko hat seine Immobilien zum dafür erzielbaren Marktpreis in seiner Bilanz angegeben und war dafür sehr optimistisch. Jetzt dürfte er auf Druck von Investoren und wegen dem ins Schlingern gekommenen Umfeld der Immobilienbranche nach und nach nötig worden sein, die Immobilien abzuwerten, also die Angaben zum erwarteten Marktpreis zu reduzieren. Da die Schätzungen des Vermögens von Benko auf diesen Angaben beruhen, sinken jetzt eben auch die Vermögensschätzungen Benkos. Es ist allerdings nicht ganz klar, wie viel an Signa Benko überhaupt gehört, welche Teile welche anderen Investoren können und wie hoch der Anteil des Fremdkapitals, also der Schulden des Unternehmens, sind. Um das zu erreichen, hat Benko ein undurchsichtiges Netz an Hunderten von Unternehmen und Teilgesellschaften geschaffen und die Rechtsform dafür so gewählt, dass die Bilanzen teils nicht zur Gänze veröffentlicht werden müssen und war damit auch oft über Jahre lang säumig. Das heißt, über die Signa hat wohl niemand außer Benko wirklich einen Überblick. Solange die Signa wirtschaftlich gut dargestanden ist, war das vielen egal. Das Unternehmen ist gewachsen und hat regelmäßig enorme Dividenden ausgeschüttet. Das heißt, die Gewinner und die Anteile aber ausbezahlt. So hatte dann 2020 Benko aus der Teilgesellschaft seine Immobiliensparte, Signa Prime Selection, ca. 100 Millionen Euro an Dividende erhalten. Da können wir natürlich schon festhalten, dass Benko alle ausgeschütteten Dividenden prinzipiell niemand mehr wird wegnehmen können. Also auch wenn seine Anteile an Signa morgen 0 Euro wert wären, müssten wir beim Durchschnittsnettolohn, wo immer nur mehrere tausend Jahre arbeiten, um mit ihm gleichzuziehen. Genauso wenig müssen die anderen Investoren jetzt natürlich um die bisher gezahlten Dividenden fürchten. Dass Benko seit 2013 keine formal relevante geschäftsführende Funktion mehr in der Signa gehabt hat, hilft ihm dabei etwas, weil er für seine Handlungen nicht haftbar gemacht werden kann. Mittlerweile wird aber öffentlich in Zweifel gezogen, ob Benko nicht doch selbst als faktischer Geschäftsführer anzusehen ist. Aber egal wie, auch die offiziellen Geschäftsführer der Signa haben in den letzten Jahren sehr gut verdient und müssen jetzt nicht direkt um ihr Vermögen fürchten, da wirtschaftlich Versagen natürlich prinzipiell nicht strafbar ist.
Das heißt, egal ob Unternehmen in Schwierigkeiten oder nicht, gut Geld mit dem Setzen auf Immobilienhandel und billige Kredite, um noch mehr Immobilien und Geld zu scheffeln, hat man trotzdem schon gemacht. Mit deinem Hinweis auf Kredite und Immobilien und das Aufdröseln in Teilgesellschaften, wo scheinbar niemand mehr einen Überblick hat, außer Benko selbst, hast du dir schon einen Hinweis geliefert, aber vielleicht nochmal genauer. Was ist eigentlich das Geschäftsmodell der Signa Group und welche Rolle spielen da vielleicht auch Benkos gute Kontakte in die Politik?
Das ist nicht so einfach zu sagen, weil sie das doch in den letzten Jahren erweitert hat. Prinzipiell ist Benko als Immobilienentwickler zu verstehen. Das heißt, er hat, nachdem er mit Dachboden ausbauten, sein Handwerk gelernt hat, damit begonnen, sich schlecht genutzte, verfallene Immobilien in bester Lage rauszusuchen, das Potenzial von denen deutlich zu machen, zum Beispiel durch Neu- oder Umbauten, um diese anschließend dann wieder teurer zu verkaufen. Wichtig dabei war es, wie schon angesprochen, und da war Benko eben keine Ausnahme, auf Kreditfinanzierung zu leben und immer wieder neue Kredite aufzunehmen, um weitere Immobiliendeals zu ermöglichen. Jetzt hat die Signa die formelsiedlig bewerteten Immobilien auch genutzt und wie vorher schon erwähnt, rechtliche Bewertungsspielräume ausgereizt, um die Immobilien im eigenen Vermögen möglichst hoch zu bewerten. In gewisser Weise könnte man sagen, hat sie Benko damit eine Immobilienblase im eigenen Unternehmen aufblasen, innerhalb des rechtlichen Rahmens, aber dennoch sehr riskant. So hat sie beispielsweise das Immobilienvermögen Benkos Signa Prime Selection in 10 Jahren verzwanzigfacht. So sind natürlich höhere Kredite auf diese Immobilien möglich, ist mit größeren Bilanzen attraktiver für Investoren und kann höhere Mieten für bestehende Immobilien im eigenen Portfolio verlangen. Ein zentrales Geheimnis von seinem Erfolg sind aber eben auch seine guten Kontakte zu Geschäftsfreunden, Investoren, die daran mitgeschnitten haben und das schnelle Wachstum ermöglicht haben, aber auch zu Politikern, deren Interesse an Arbeitsplatzerhaltung und Innenstadtplanung er genutzt hat. Bereits mit 18 Jahren hat sich der Schulabbrecher selbstständig gemacht und kurz darauf seinen ersten Förderer, den Erben von einem Tagstellen-Imperium, Karl Kovarik, kennengelernt. Der hat ihm einen 25-Millionen-Turbo für seine ersten Investitionen zur Verfügung gestellt, die ihm zum Durchbruch verholfen haben.
So viel vielleicht zur Idee vom Selfmade-Millionär. Alle Beispiele zeigen eigentlich, dass man vor allem großes Geld braucht, auch zu Beginn.
Es zeigt, dass Benko sehr talentiert darin ist, potenzielle Investoren, also Reiche, von seinen Projekten zu überzeugen. Benko hat es auch geschafft, gleichzeitig enge Beziehungen zu quasi allen großen Parteien zu halten. Vom Christoph Kohr von den Grünen über Susanne Ries-Hahn, ehemalige Vizekanzlerin der FPÖ, und Alfred Gusenbauer, Altkanzler der SPÖ, die direkt in seinem Unternehmen sitzen, bis zu seinen gemeinsamen Auftritten mit Sebastian Kurz. Aber auch Hans-Peter Haselsteiner, wichtiger Finanzier der Neos, ist einer seiner wichtigsten Investoren und mit 15% an der Signa Holding beteiligt. Und auch in Deutschland war von Olaf Scholz bis Joschka Fischer schon breite Schichten an Politikern in engen Austausch mit ihm. Und diese Kontakte hat er besonders im eigenen Interesse zu nutzen gewusst. Spätestens mit der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof in Deutschland, aber auch Kika Leiner in Österreich und wohl schon früher mit dem Kaufhaus Tirol in Innsbruck ist Benko auch in den Handel eingestiegen. Hat sie dabei schlecht dastehende Handels- und Kaufhausketten mit Immobilien in attraktiver Lage unter den Nagel gerissen und unter dem Versprechen, die wichtigen Kaufhäuser in Innenstädten und dadurch Arbeitsplätze zu erhalten, sehr attraktive Deals kriegt, oft garniert mit Immobilien in Bestlage und Möglichkeiten für Bauprojekte, die anders nicht bewilligt worden wären und hohe Mieten bzw. Wertsteigerungen versprochen haben. Berühmt ist dabei Benkos Spruch Lage, 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 wenn er gefragt wird, was bei Immobilien das Wichtigste sei. Das Interesse der Parteien daran, Benko dabei zu unterstützen, zeigt sie an so absurden Anekdoten wie, dass in Österreich Bezirksgerichte schon mal am Jahresende für Benko länger offen gehabt haben, aber auch der Tatsache, dass Corona-Hilfen und Unterstützungsgelder in Millionenhöhe zugesagt worden sind, unter der Versprechung des Erhalts der erwähnten Arbeitsplätze, die aber kurze Zeit später nicht mehr vorhanden waren. Viele Politiker haben sie außerdem von Investitionen Benkos in Kaufhäuser in Innenstadtlage versprochen, wieder den Anschluss an die großen Einkaufszentren, die meist in den Vorstädten liegen, zu finden. Insgesamt sind so bereits ca. 700 Millionen Euro durch den österreichischen und deutschen Staat an die Unternehmen der Signa geflossen.
700 Millionen? Das ist echt so krank. Es ist so unglaublich viel Geld, das einfach so an so Unternehmen fließt. Und das ist einfach nur eines davon. Das ist schon echt krass.
Um das vielleicht wichtig zu ergänzen ist, dass Benkos im Imperium nur deswegen so schnell wachsen konnte, weil das im Umfeld der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank und des attraktiven Immobiliensektors ihm erlaubt hat. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Zinsen in die Höhe gegangen und der Immobiliensektor ist wegen gestiegener Baukosten weit nicht mehr so attraktiv, aber auch schon davor durch Corona ist das Versprechen Benkos, Kaufhäuser in den Innenstädten zu halten, ziemlich ausgehöhlt worden. Mit den Zahlungsschwierigkeiten der Signa, den Insolvenzen von Galeria und dem jetzigen Verkauf von Kika Leiner dürfte jetzt aber auch der Politik wohl ziemlich klar sein, dass Benko seine Versprechen für die Warenhäuser und den Erhalt von Arbeitsplätzen, von denen bislang dadurch schon über 34.000 verloren gegangen sind, wohl nie das Wichtigste war, sondern vielmehr an den Immobilien interessiert war. Vor dem Hintergrund haben die übrigen Signa-Gesellschafter Benko nun dazu gebracht, die Kontrolle über die Signa aus der Hand zu geben. Damit wird sie in den nächsten Wochen wohl zeigen, was letztlich von den Versprechen bleibt und wie viele Arbeitsplätze wegfallen werden.
Das, was du erzählst aus der Vergangenheit, klingt jetzt jedenfalls nicht so hoffnungsbringend. Wenn man sich jetzt aber nochmal die Geschäftsstrategie von Benko anschaut, finde ich spannend, dass es nicht so klingt wie der klassische Kapitalist, der reich wurde, indem er ArbeiterInnen einfach weniger Lohn zahlt, als die von ihnen produzierten Produkte wert sind. Gleichzeitig sehen wir, du hast vorher das Beispiel gebracht, wie viel tausend Jahre man für sein Vermögen arbeiten müsste, dass er mit Sicherheit nicht durch seine eigene Arbeit zum Milliardär geworden ist. Jetzt ganz banal gefragt, wen hat Benko ausgebeutet, um so unwahrscheinlich reich zu werden?
Ich glaube, da müssen wir mal unterscheiden, dass Benkos Signa in mehrere Sparten unterteilt ist. Einerseits ist die Signa Retail, die Handelssparte der Signa mit ca. 40.000 Beschäftigten. Dazu gehört unter anderem Galeria in Deutschland, Globus in der Schweiz und bis vor kurzem eben auch Kika Leiner in Österreich. Andererseits gehören ihm auch 25% der Kronenzeitung. In dem Sinn ist Benko ein klassischer Kapitalist, der durch die Ausbeutung der Arbeitskraft von Arbeitern und Arbeiterinnen reich wird. Die zweite wichtige Sparte ist aber die Immobiliensparte, die von der eigenen Handelssparte oft enorme Mieten einhebt, sodass die Handelssparte die Miesen kommt, also oft gar nicht selbst Gewinne abwirft, sondern die zu großen Teilen durch Mieten in die Immobiliensparte eingezahlt werden. Neben den Immobilien der Warenhäuser von Signa gehören zur Signa Real Estate diverse Nobeladressen und Luxushotels, die durch Signa aufgewertet wurden und im Idealfall teurer vermietet oder verkauft werden. Dabei hat Benko, wie gesagt, auf jeden Fall durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank in den letzten Jahren profitiert. die die Immobilienpreise durch die verstärkte Nachfrage ziemlich in die Luft gehen haben lassen. Dafür war er zudem wohl einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat sich die Immobilien rausgesucht, bei denen viel zu holen war. Die in die Krise geratenen Handelsketten mit ihren zentral gelegenen Immobilien waren dafür eine Goldgrube. Seine guten Beziehungen zur Politik und zur Finanzmacht, dank befreundeter Investoren, haben dafür Türen geöffnet, die andere nicht hätten durchschreiten können. Insofern hat Benko einerseits durch die allgemeinen Wertsteigerungen in den letzten Jahren profitiert, aber auch die Verluste der Handelsketten für sie nutzen können und sowohl die Werte der Immobilien als auch die Mieten, die er einhebt, deutlich erhöht.
Mhm. Aber das heißt auch, in dieser zweiten Sparte hat Benko eben nicht klassisch durch die Arbeit von Leuten und deren Ausbeutung Geld gemacht, sondern eben über Grund und Boden, wie du das beschreibst. Wie funktioniert das genau? Wie kann man aus Geld, das man da reinsteckt, in Grund und Boden, noch mehr Geld machen?
Wie Benko in der Immobiliensparte möglich ist, Geld zu machen, würde man mit Karl Marx aus der Analyse der Grundrente erklären. Das ist aber soweit nicht mal ein besonderes Spezifikum für Marxisten und Marxistinnen, sondern da bezieht sich Marx auf klassische Ökonomen wie David Ricardo. Dementsprechend hat Boden keinen Wert, der sich durch darin steckende Arbeit ergibt, aber einen Preis, der sich aus zwei Komponenten zusammensetzt. Einerseits ist das ein Monopolpreis, der sich aus der Knappheit am Boden begründet und der daher durch die Grundeigentümer Einkommen werden kann, weil sie in der Verhandlung mit den Nutzern und Nutzerinnen die Macht dazu haben. Andererseits wird darauf ein Teil draufgeschlagen, der sich von der Lage und der Erwartung an Profiten aus dem Grundstück ergibt. Ist das Grundstück dafür so besser geeignet als das Durchschnittsgrundstück, kann der Grundbesitzer, die Grundbesitzerin auch mehr verlangen. Wenn Benko jetzt also eine Miete einhebt, ist das seinerseits eher eine Art Mitnaschen an den Gewinnen, die in bzw. durch die jeweilige Immobilie erwirtschaftet werden. Beim Verkaufen Immobilien wiederum erhält Benko den Preis, den er als die Möglichkeit in Zukunft an Miete aus der Immobilie erzielen zu können, vermitteln kann. Die Höhe der zukünftigen Erträge ist natürlich alles andere als sicher und darin liegt der spekulative, risikobehaftete Anteil. Außerdem ist dabei wiederum die Verhandlungsmacht zwischen Mieter, Mieterin und Vermieter und Vermieterin bzw. Käuferin und Verkäuferin relevant. Benko und seine Investoren haben sozusagen darauf gewettet, die Möglichkeit für zukünftige Mieten so vermitteln zu können. Da dürften sie sich stückweise verrechnet haben.
Das macht auch Sinn, dass sie sich da stückweise verrechnet haben, weil das klingt mir nach einem hochriskanten Geschäftsmodell. Gleichzeitig hast du vorhin erwähnt, dass Benko und die anderen Investoren in keine existenziellen Probleme kommen werden, wenn die Signer Holding zusammenbricht. Meine Intuition sagt mir, irgendwer muss am Ende immer zahlen und leider sind es meistens die Falschen. Wer würde eigentlich am meisten unter einem Zusammenbruch der Signer leiden oder wer leidet er jetzt schon unter diesem Geschäftsmodell?
Genau, wie ich vorher gesagt habe, ist alles, was am Benko als Dividenden ausbezahlt worden ist, nicht in Gefahr. Offen ist allerdings, wie es mit der Signer weitergeht. Das Ziel dürfte aktuell natürlich noch sein, die Signer lukrativ für alle Investoren weiterzuführen. Wenn Signer aber in die Insolvenz schlittern sollte, also keine Investoren findet und zahlungsunfähig wird, könnte ein Insolvenzverfahren die Zerschlagung der Signer und den Verkauf der einzelnen Immobilien zugunsten der Gläubiger, aber auch der Eigentümer bedeuten. Die genauen Eigentümerverhältnisse bzw. das Ausmaß von Eigen- bzw. Fremdkapital sind aber, wie gesagt, schwer nachvollziehbar. Was wir schon sehen, ist aber ein hoher Anteil an Fremdkapital und riskanten Beteiligungsvarianten, wie sogenannten Genussscheinen, die als Eigenkapital geführt werden, aber doch unter gewissen Bedingungen zurückgezahlt werden müssen. Ein höherer Anteil an Fremdkapital hast damit zwar einerseits mehr und schnelle Möglichkeit zu wachsen, aber auch mehr Risiko, auf dem die Signer sitzt, wodurch sich der Teil, der den Eigentümern der Signer bleibt, deutlich reduziert. Tatsächlich könnte es, soll es wirklich zum Insolvenzverfahren kommen, auch so sein, dass viele der Gläubiger draufzahlen. Das heißt, dass die, die der Signer Geld geliehen haben, wie die kreditgebenden Banken oder Leistungen erbracht haben, wie zum Beispiel die 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Handelssparte, ihre Anteile nicht ausbezahlt kriegen. Dafür müsste wohl tatsächlich wieder der Staat einspringen, um die Kosten der Pleite zu tragen, wie das schon bei den mehreren Insolvenzverfahren von Benkos Galeria Kastatt Kaufhof in Deutschland der Fall war. Die Europäische Zentralbank hat zudem schon mehrmals die hohen Kreditvergaben österreichischer Banken an die Signer kritisiert. Da könnten unter Umständen also noch hohe Summen auf den österreichischen Staat zukommen, sollte man sich als Staat, wie schon bei den vergangenen Pleiten, dazu entscheiden, da einzuspringen. Ein mögliches Szenario wäre aber auch, dass die Signer zum Beispiel in eine lukrative Immobiliensparte und die marode Handelssparte aufgespalten wird. Während die Handelssparte mit den beschriebenen Folgen in Kurs geht oder sozusagen verschenkt wird, könnte die Immobiliensparte für die Investoren nur recht profitabel weitergeführt werden. Aber natürlich ist alles zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr als Thesaurus lesen.
Aber gibt es schon was, mit dem man rechnen kann oder rechnen muss?
Ja, klar ist, dass die Kosten für Insolvenzen oft in der Bevölkerung hängen bleiben, also direkt an den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder vom Staat tragen werden, zum Schutz der Kreditgeber, während die Eigentümer dann nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Zwar Einlagen verloren haben, aber mit den ausbezahlten Dividenden gut leben können. Das heißt auch, dass der Staat den Unternehmen einen guten Teil des unternehmerischen Risikos abnimmt. Rechtliche Konsequenzen hat Bankgotter also keine zu erwarten, es sei denn, es käme im Zug der Sanierung oder Insolvenz zu Untersuchungen oder erneuten Korruptionsvorwürfen gegenüber Benko, wenn sie jemand der Übersicht über das Verzweig der Firmennetz erarbeitet. Insofern könnte sie darum nur einen Machtkampf für Benko eröffnen, sollte sie in den derzeitigen Plänen einer möglichen Rückkehr Benkos an der Spitze des Signa-Beirats was ändern. Aber bisher hat das Unternehmen Signa Staatenangestellten, wie gesagt, schon unzählige Millionen Euro kostet und sind Zehntausende Beschäftigte nach diversen Aufkäufen, Sanierungen und Insolvenzverfahren entlassen worden. Das Interesse, diese zu halten, stand offenkundig gegen Benkos Beteuerungen an nie im Zentrum seiner Investments. Wichtig dazu ergänzen ist aber vielleicht, dass das unter Anführungszeichen eine recht normale Folge des kapitalistischen Wirtschaftszyklus ist, also der Niedergang der Warenhäuser in jedem Fall Abertausenden den Job kostet hätte und viele im Gesundschrumpfen des Sektors, das heißt, dass zum Beispiel die unprofitabelsten Firmen in den Konkurs gehen und nur noch ein kleiner profitabler Rest übrig bleibt, auf ihren Ansprüchen sitzen blieben werden. Benko hat es nur nochmal besonders rücksichtslos für sich genutzt und wenig Interesse dann zeigt, ihm entgegenzuwirken.
Also es zahlt wieder einmal die normale Bevölkerung, die MitarbeiterInnen, aber eben auch die Leute, die Steuern zahlen im Land. Was kann man denn machen, um derartigen Geschäftsmodellen und den Profiteuren davon das Wasser abzugraben?
Das ist eine gute Frage. Im Rahmen der aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen könnte man sich überlegen, das unternehmerische Risiko stärker wirklich bei Unternehmen, Unternehmerinnen zu belassen, indem zum Beispiel eine Teilhaftung mit den eigenen Vermögenswerten durch die Beteiligung Eigentümer und Eigentümerinnen vorgesehen wird. Andererseits ist bei Benko das Thema intransparenten Steuervermeidung natürlich ein großes Thema. Als ich mich für die Podcast-Folge vorbereitet habe und versucht habe, das Firmennetzwerk von Benko vollends zu verstehen, war mir nach 5 Minuten klar, dass das niemals geht. Und man sagt generell, dass Benko selbst wohl die einzige Person ist, die das Firmennetzwerk versteht. Hm. Was viel bedeutet, dass wohl selbst die meisten Investoren und Anteilseigner keine Ahnung haben, wie das Konstrukt der Signa aufgebaut ist. Und das ist aber beabsichtigt so. Jedenfalls helfen diverse Konstruktionen dabei, Steuern, ganz konkret etwa die Grunderwerbssteuer zu vermeiden, aber auch die tatsächliche wirtschaftliche Lage der Signa zu verschleiern. So war lange nicht bekannt, dass Benko nicht die Mehrheiten der Signa kontrolliert, sondern durch diverse Konstruktionen verdeckte Investoren der Signa beteiligt sind, die Benko bisher treuhänderisch vertreten hat. Da wäre es alleine in Österreich grundsätzlich sinnvoll, stärkere Transparenzregelungen für GmbHs genauso wie für Privatstiftungen zu schaffen, die Benko intensiv nutzt, um die tatsächlichen Vermögensverhältnisse ans Tageslicht kommen zu lassen. Mhm. Andererseits sieht das österreichische Einkommensteuersystem für Unternehmer die Möglichkeit vor, tesorierte, das heißt nicht ausbezahlte Gewinne, nur durch die günstigere Körperschaftssteuer zu besteuern. Da würde, um alle Gewinne zu erfassen, natürlich letztlich eine Vermögenssteuer am zentralsten und einfachsten Zugang erlauben und beispielsweise eine Lösung für die Lücke, die das Grunderwerbssteuergesetz für Benko lässt, schließen. Aber unabhängig von konkreten Maßnahmen, die wir da jetzt finden können, sind Unternehmen im Kapitalismus natürlich darauf angewiesen, ihr Steuerlast zu minimieren und werden dafür, egal wie wir es drehen oder wenden, immer versuchen, neue Wege zu finden, Steuern zu vermeiden. Und wie gesagt, das Gleiche gilt natürlich auch für Benkos Geschäftsmodell, das zwar riskanter und aggressiver ist als das andere Unternehmen, aber sich im Rahmen der Spielregeln vom Kapitalismus bewegt.
Ich glaube, da kann man wieder den guten alten Spruch "Don't hate the player, hate the game" herausholen und es stimmt auch tatsächlich. Danke dir, Tobias, für deine extrem detaillierte Recherche, deine ausführliche Analyse zu Benko, seinem Geschäftsmodell und seine Verquickungen mit der Politik, aber auch eine Analyse davon, wie es überhaupt möglich ist, im aktuellen kapitalistischen System mit Grund und Boden Geld zu machen. Ich kann mir davon wirklich, wirklich viel mitnehmen. Danke, dass du Gast im Podcast warst.
Gerne.
Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's dann wie gewohnt pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Und Junge Linke ist zwar selbst meilenweit davon entfernt, so unglaublich viel Geld zu haben wie René Benko oder die Signa, aber auch wir entscheiden einmal im Jahr, worin wir im nächsten Jahr unsere Mittel, aber vor allem auch unsere Zeit investieren wollen, welche Projekte wir angehen wollen und nächstes Jahr im Besonderen, welche Rolle wir bei der Nationalratswahl im Herbst spielen wollen. Und wenn du Mitglied von Junge Linke bist oder werden möchtest, dann melde dich jetzt an für den 6. und 7. Jänner zum Bundeskongress von Junge Linke. Dort entscheiden wir gemeinsam, wie unser nächstes Jahr ausschauen soll und werden auch ordentlich gemeinsam feiern. Mehr Infos und die Anmeldung dazu findest du unter www.jungelinke.at bei unseren Veranstaltungen. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!